Herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Thema der dritten Staffel ist Arbeit und Dienstleistung im 21. Jahrhundert. Die Rolle des Menschen in künftig stärker digitalisierten Arbeitsprozessen. Mein Name ist Michael Stein. Schön, dass Sie zuhören. Mit diesem Podcast begleiten wir die mehrteilige Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung. Sie können die Folgen aber hoffentlich mit Gewinn auch hören, wenn Sie die eigentliche Veranstaltung verpasst haben. Denn in jeder Folge greifen wir einen Aspekt des Themas noch einmal auf und vertiefen ihn. In den Veranstaltungen, die ja online stattgefunden haben, sind jeweils Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Mitarbeitende aus der Weiterbildungspraxis zu Wort gekommen in Vorträgen und auch in Diskussionen mit den Teilnehmenden. Die Rolle des Menschen in künftig stärker digitalisierten Arbeitsprozessen, das war also das Thema der dritten Veranstaltung des Zukunftsforums Weiterbildung. Und in der zweiten Folge, die auch schon online ist, und in dieser dritten Folge schauen wir in die Weiterbildungspraxis. Was hat sich durch die Digitalisierung, durch die Pandemie und die damit verbundenen Anforderungen und auch Chancen konkret verändert in Bezug auf die Arbeit? Holger Hansen ist Leiter der VHS Rhein-Sieg und wir sind jetzt, natürlich digital, noch einmal miteinander verbunden. Hallo Herr Hansen.
Hallo Herr Stein.
Herr Hansen, wie weit ist denn eigentlich bei Ihnen in der VHS Rhein-Sieg die digitale Transformation ja schon vorangeschritten? Wie weit sind Sie da schon?
Ach, die Frage ist insofern natürlich ein bisschen schwer zu beantworten, weil man sich die Frage stellt, an welchen Bezugsgrößen orientiert man sich? Ich kann nur feststellen, dass wir in den letzten Monaten, da hat natürlich Corona und die Pandemie-Auswirkungen das ihrige dazu getan, haben wir schon ziemlich an Speed zugelegt. Ich bin noch lange nicht und wir an der Volksschule sind noch lange nicht an dem Punkt, dass wir den Eindruck haben, wir haben die digitale Transformation abgeschlossen. Das ist bei uns ein Prozess, der sich auch sicher hinziehen wird. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Nun gibt es ja, was so die Transformation angeht, als Einrichtung, wie sie ist, sind ja so zwei Bereiche, die man sich angucken kann und die Sie berücksichtigen. Das eine ist so gewissermaßen Ihre eigene Organisation, Ihre eigene Struktur. Und das andere ist dann ja das Lehren und Lernen sozusagen. Gucken wir erstmal auf den ersten Bereich. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht denn eigentlich überhaupt, dass so Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel Volkshochschulen sich von ihrer Struktur her verändern in Richtung auf Digitalisierung?
Also ich glaube, dass die Frage der Organisationsentwicklung eine ganz elementare ist. Also zunächst mal ist Digitalisierung für uns ein ganz wichtiges Tool oder beinhaltet Toolmöglichkeiten im Umgang auch mit unserer Kundschaft da draußen. Mhm. Also die Bedeutsamkeit der Online-Anmeldung, die wir ja vorher auch schon selbstverständlich hatten, ist deutlich gestiegen. Immer mehr Interessierte und Kundinnen und Kunden melden sich über Social-Media-Kanäle, schauen auf unsere Newsletter. Das analoge Programm, was wir ja immer noch haben, verliert auch so ein bisschen an Bedeutung. Mhm. Da, glaube ich, sind wir schon ganz gut aufgestellt, müssen aber auch noch besser werden, gerade wenn es so um Push-Möglichkeiten geht, beispielsweise, wenn ein Termin im Kurs mal ausfällt. Aber auch da haben wir schon Tools, die wir schon auch erfolgreich im Einsatz haben. Mhm. Das andere finde ich total spannend bezogen auf das Team. Also wie verändert sich auch gerade mit zunehmender Homeoffice-Möglichkeit die Interaktion, die Kommunikation unter uns im Team? Mhm. Und da stelle ich schon fest, dass nicht nur bestimmte Abläufe bei uns digitaler geworden sind, Dinge, in denen früher totes Papier von A zu C über B getragen wurde. Ja, das machen wir inzwischen mit elektronischen Unterschriften, aber auch der Austausch untereinander hat sich verändert. Mhm. Wir setzen da auf eine Möglichkeit, ich glaube, ich kann das hier auch so sagen, von Microsoft Teams, die auch die Art und Weise der Interaktion, der Kommunikation beeinflusst hat, aber auch das Schnelle. Also wir sind in vielen Dingen einfach unbürokratischer, schlanker und schneller geworden. Mhm. Und auch, das kann ich vielleicht sagen, im Umgang auch lockerer in der Art und Weise. Also ob da mal so ein Smiley oder irgend so ein kleines Gimmick hin und her geschickt wird. Das klingt jetzt oberflächlich albern, aber das macht ja auch was mit uns.
Mhm. Ja, wahrscheinlich auch, weil man, wenn man in solchen Teamsitzungen ist, dass man plötzlich sieht, wie wohnt denn der andere, wo sitzt denn die oder der jetzt gerade, während der vielleicht hier an irgendeinem Meeting teilnimmt wahrscheinlich.
Ja, das war am Anfang auch ungewöhnlich. Ja, also ich gerade auch so die Vorlaufzeit, man hat sich da so eingerichtet. Also ich hatte bezogen auf meine Person das Glück, dass mir diese ganzen Tools und Webconferencing-Möglichkeiten durch auch meine vorhergehenden beruflichen Tätigkeiten schon sehr vertraut waren. Ich glaube, bei vielen anderen war das im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Ja, sowohl das Arbeiten zu Hause, das auch mehr Übernehmen von Verantwortung im verteilten Arbeiten, aber auch plötzlich dann zu überlegen, wo setze ich mich eigentlich hin? Was ist da eigentlich im Hintergrund? Genau. Muss ich mich vorher schick machen? Was für einen Dresscode haben wir? Mhm. Oder wie sieht Smalltalk am Anfang aus? Mhm. Ja, wenn man sich, sag mal, in Präsenz trifft, was wir ja jetzt auch wieder gezielter auch noch machen und hoffentlich auch wieder in Zukunft verstärkt machen können, da ist man geübt, da erzählt man vorher irgendwelche positiven Belanglosigkeiten, das muss natürlich sich online erstmal so ein bisschen eingrooven.
Das hört sich ja jetzt so an, als würden Sie das schon eher alles positiv letztendlich erleben oder bewerten. Und auf der anderen Seite entsteht ja oder ist ja doch irgendwie schon eine Art Digitalisierungsdruck, möchte ich es mal nennen, entstanden, ganz allgemein, aber wahrscheinlich auch eben vor allem jetzt durch die Pandemie. Also wenn Sie da jetzt mal so im Grunde so eine kleine Zwischenbilanz wagen wollen? Also erleben Sie das als Institution jetzt insgesamt eher als belastend oder als positiv?
Ganz ehrlich, sowohl als auch. Ich sehe es schon bei all den schrecklichen Aspekten, die die Pandemie mit sich bringt. Das darf man da auch nicht außer Acht lassen. Klar. Empfinde ich den Druck von außen auch erstmal auch als etwas Positives. Wir sind ganz anders gezwungen und genötigt, mit diesen neuen Gründen, die für Digitalisierung sprechen, das auch einfach anzupacken. Ja, also ich sag mal, wir sind inzwischen eher auf der Fragestellung, ist ein Präsenztreffen wirklich erforderlich? Was müssen wir tun und lassen, um sicher den Weg zueinander zu finden mit Maske in belüfteten, kalten Räumen? Da hat sich natürlich jetzt die Perspektive zum Glück auch gedreht und das war sicher auch für die Digitalisierung bei uns in der Volkshochschule sehr, sehr hilfreich. Ich selber sehe viele Chancen, die mir auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zurückgemeldet werden. Beispielsweise die Vereinbarkeit auch von familiären Dingen in Kombination mit Job, was jetzt auch mit den Homeoffice-Möglichkeiten zu tun hat. Ob das jetzt die Kinder in der Schule sind, die in Quarantäne sind, ob das jetzt die pflegebedürftige Mutter ist oder was auch für immer es für notwendige Gründe gibt. Ich hatte jetzt ein Beispiel, dass eine Mitarbeiterin eigentlich ein trauriger Anlass zu einer Beerdigung von einem Verwandten anreisen wollte, gleichzeitig aber gemerkt habe, ich muss im Büro ein paar Dinge schaffen, aber ich kann mich doch da auch mal einloggen. Und alleine, dass dieses als Möglichkeit da ist, das war vorher bei uns nicht möglich, ist schon mal etwas, was positiv ist, aber natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein bisschen in die Verantwortung nimmt und auch uns Vorgesetzte mit diesem Hineinragen in den privaten Raum auch sehr verantwortungsvoll mit umzugehen.
Und wenn wir jetzt mal den zweiten Bereich, der ja bei Ihnen mindestens genauso wichtig ist, uns angucken. Also wie wichtig finden Sie es denn, dass auch die Art des Lernens, das ja sich auch irgendwie letztendlich komplett verändert, wie wichtig finden Sie das, dass es da wirklich auch Veränderung gibt? Im Grunde, es hat ja all die Jahre gut funktioniert, könnte ja auch eigentlich alles so bleiben, wie es ist.
Ja, es hat all die Jahre an Volkshochschulen auch gut funktioniert, das ist sicher so. Als ich die Leitung der Volkshochschule im Oktober 2019 übernommen habe, konnte man Veranstaltungen, die digital unterstützt waren, ich sage es vielleicht mal ein bisschen übertrieben, mit der Lupe suchen und finden. Das hat sich natürlich rapide geändert, aber auch aus der Not heraus, weil wir Volkshochschulen als Ort der Präsenzveranstaltungen definitiv einfach geschlossen waren. Es gab keine Alternative. Und ich habe auch gemerkt, dass der kritische Betrachtungsweise von der einen oder anderen Kollegin auch definitiv vorhanden war. Ich sage es auch da mal so ein bisschen überspitzt. Ja, das E-Learning, das digitale Lehren und Lernen ist ja ganz schön, aber in meinem Fachbereich, nee, das wird nicht passen. Und bewahrheitet hat sich zum Teil genau das Gegenteil. Also Kurse, bei denen viele es gar nicht für möglich gehalten hätten, laufen digital ganz klasse. Aber wir merken vor allen Dingen auch bei den Teilnehmenden, aber auch bei unseren Kursleitenden den Wunsch, auch wieder sich persönlich zur gleichen Zeit im gleichen Raum zu befinden. Das Schöne ist, dass wir schon frühzeitig auf einer Metaebene, so Pädagogen reden ja immer gerne von der Metaebene, überlegt haben, wo sind Chancen für uns, die, an denen wir auch festhalten möchten, wenn diese Pandemie mal vorbei ist. Und im besten Fall ist es so, dass wir irgendwann vor der freiwilligen Entscheidung stehen, wo setzen wir auf digitales Lehren und Lernen, wo möchten wir wieder in den Präsenzmodus zurückkommen und wo, das finde ich sowieso am spannendsten, ist es eine interessante Mischung. Also gerade im Sprachlernen haben wir da gute Erfahrungen sammeln können, aber auch im Bereich Gesundheit mit sportlichen Aktivitäten. Das hat richtig gut funktioniert und da erreichen mich auch als HS-Leiter Rückmeldungen, auch von Teilnehmern, die sagen, oh bitte kehren Sie nicht wieder in die Präsenz zurück, wir wollen genauso weitermachen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man jetzt mal so auf Volkshochschule ganz allgemein guckt als Bildungsinstitution, plötzlich haben doch dann Sie zum Beispiel jetzt als VHS Rhein-Sieg wahrscheinlich nicht nur Teilnehmende, die aus Ihrem klassischen Einzugsbereich kommen, sondern im Grunde genommen könnte ich mich, der jetzt nicht in Ihrem Kreis wohnt, genauso anmelden wie jemand, der, ich weiß nicht, in München, in Hamburg, also sogar außerhalb von NRW wohnt. Muss man sowas nicht auch nochmal wieder ganz neu denken?
Ja, und das ist für uns Volkshochschulen gar nicht so einfach. Also Fakt ist, wir haben plötzlich festgestellt, dass bei uns Teilnehmende aus Berlin, aus Heidelberg, ich glaube vereinzelt sogar aus dem deutschsprachigen Ausland, sich plötzlich angemeldet haben. Also ob dieser Online-Yoga-Kurs nun aus unserem Zweckverbandsgebiet Rhein-Sieg gesendet wird oder von woanders, ist ja da wirklich egal. Wir sind an der Stelle natürlich schon auf unsere Region bezogen und natürlich auch auf das nordrhein-westfälische Modell so ein bisschen bezogen und sehen diese Möglichkeiten nicht unbedingt als Geschäftsmodell. Denn die Gefahr, die man da sehen könnte, wir haben das auch unter einigen VS-Leitungen schon kritisch auch diskutiert, ist, dass Volkshochschulen in Teilen zu Bildungsbrokern werden. Das heißt, wir selber müssen uns gar nicht mehr um die Planung und Durchführung von Veranstaltungen kümmern, sondern wir kaufen die von anderen Volkshochschulen, von anderen Bildungseinrichtungen nur noch ein, setzen die auf die Homepage, kümmern um uns das Anmeldeverfahren, sind vielleicht ein bisschen im Qualitäts-, im Evaluationsverfahren drin und das war es dann auch schon. Und das kann es natürlich nicht sein, das kann höchstens ergänzend der Fall sein. Aber es stimmt, dass natürlich durch die Digitalisierung der Lernangebote ist so gut wie keine Grenzen mehr gibt, mit allen Chancen und Risiken, die es gibt. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Wir haben in Nordrhein-Westfalen natürlich durch das inzwischen novellierte Weiterbildungsgesetz auch ganz andere Ausgangspunkte, als das in den anderen Bundesländern der Fall ist, in denen gerade die Bedeutsamkeit der Teilnahmeentgelte noch viel höher ist als bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und da muss man auch sehr, wie ich finde, verantwortlich damit umgehen, um nicht in Gefahr zu laufen, auch die kleinen Anbieter vor Ort in Probleme zu bringen.
Was denken Sie, wir haben jetzt ganz viel über Veränderungen gesprochen, die so stattgefunden haben, sowohl bei Ihnen in der Institution, in der Organisation, aber auch im Lernen, in der Art, wie Veranstaltungen stattfinden. Hätte es all diese Veränderungen auch ohne eine Pandemie gegeben? Was würden Sie sagen?
Eindeutig ja. Nicht in der Geschwindigkeit und vielleicht auch nicht in der Erreichbarkeit von Menschen, die sich sonst darauf nicht eingelassen hätten. Aber auch schon vor der Pandemie haben wir gemerkt, dass das Lehren, das Lernen, die Weiterbildung im Online-Bereich ja auch schon einen gewissen Schwung bekommen hat. Es bleibt spannend, die Frage, wie auch künftig sich diese Dinge zueinander verhalten. Wird Online-Lernen immer mehr und immer mehr werden? Ist der Trend von Online-Knowledge-Nuggets einer, der sich hält oder auch nicht? Da gibt es ja auch regelmäßig Studien zu, die aber, glaube ich, nur in Teilen übertragbar sind auf die Lebenswelt der einzelnen Volkshochschule vor Ort. Also ich stelle bei uns fest, dass das Miteinander lernen gemeinsam vor Ort ein wichtiger Punkt ist und ich bin ganz fest davon überzeugt, auch bleiben wird. Interessant ist es dann, wo ergänzend reine Online-Angebote hinzukommen können oder aber auch Blended Learning-Szenarien erfolgreich umgesetzt werden. Und auch da möchte ich als Beispiel anführen das Lernen einer Sprache. Uns ist klar, wenn wir uns mit dem Thema Sprachenlernen beschäftigen, dass dies nicht reduziert werden kann auf die 2x90 Minuten in der Woche, die ein Volkshochschulpräsenzkurs stattfindet. wenn ich hier in der digitalen Cloud, die wir als Volkshochschulen als Infrastruktur haben, oder an einer anderen Stelle Übungseinheiten habe, Fragen an meine Dozentin, an meinen Dozenten loswerden kann, vielleicht mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Kurs auch immer zwischendurch treffen kann, um weiter zu lernen, um weiter zu üben, dann ist das, glaube ich, eine spannende Geschichte, die aber auch nur deswegen dann ins Blended Learning funktioniert, weil die Begegnung vor Ort dann auch ein zentrales Element des Konzeptes ist.
Und aber dann gucken wir doch mal auf diese Konzepte. Gibt es denn tatsächlich schon ausreichend viele und ausreichend gute und auch erprobte didaktische Konzepte für diese Art des sich verändernden Lernens, also konkret fürs digitale Lernen oder vielleicht auch fürs Blended Learning?
Also Herr Stein, für die Frage bin ich richtig dankbar, weil ich immer und immer wieder höre, es gäbe diese didaktischen Konzepte. Ich hatte mich kürzlich sogar sehr freundlich und produktiv mit einer Professorin so ein bisschen genau über diese Frage gestritten. Viele tun so nach meinem Empfinden, als wenn Online-Lernen mit der Pandemie überhaupt erst aufgetaucht ist. Mhm. Das ist ja wirklich, ich sag's mal so, ich finde es einfach unsinnig. Mhm. Das hat es schon seit vielen, vielen Jahren gegeben. Wir hatten ja schon auch miteinander zu tun, als ich vor vielen Jahren schon an der Ruhr-Universität Bochum mich mit dem Thema des E-Learnings, wie wir es ja bezeichnet haben, beschäftigt haben. Schon damals haben wir, nicht wir jetzt als Arbeitsgruppe, aber haben wir mit Konzepten gearbeitet, die unterschiedliche Szenarien auch aufgegriffen haben. Mhm. Die gibt es und die gibt es schon lange und die sind auch häufig gut erprobt, evaluiert. Wobei man natürlich, und das wird jetzt ein bisschen wissenschaftlich in zwei Sätzen, natürlich immer so ein bisschen in der Wissenschaft das Problem der Vergleichbarkeit hat von Parallelgruppen. Es gibt bei Lehr-Lern-Forschung immer das Problem, dass es nie die exakt gleichen Laborbedingungen gibt. Mhm. Aber Fakt ist, dass wir durch viele Evaluationen, durch viele Studien belegt haben, dass das Online-Lernen, das Online-Kollaborieren, das Zusammenarbeiten sehr, sehr viele Chancen beinhaltet, manchmal auch Möglichkeiten aufzeigt, die wir in der Präsenz so gar nicht hinbekommen haben oder hinbekommen können, genauso wie es umgekehrt genauso funktioniert. Natürlich gibt es eine Komponente in dem Spiel und deswegen finde ich das Thema digitales Lehren und Lernen auch so spannend, dass wir mit ständig neuen technischen Innovationen und Rahmenbedingungen diese didaktischen Konzepte weiterentwickeln müssen. Mhm. Also wenn ich mir alleine mal anschaue, die Bandbreite, die uns inzwischen zur Verfügung steht, die Möglichkeit, im Web-Meetings zueinander zu finden. Ich klinge schon manchmal wie so ein alter Opa, der sagt, das hat es damals nicht gegeben. Ich hatte mal Folien von mir, das waren auch noch wirklich Folien für ein OWELT-Projekt, glaube ich, am Anfang. Da gab es eine goldene Regel, die ich mal aufgestellt habe oder benutzt habe. Keine Datei darf größer sein als 1,44 MB, weil das ist die Größe, die auf eine kleine Diskette damals passte. Da lacht man sich ja heute schlapp. Mhm. Und wenn ich jetzt auch mal schaue, wie die Menschen, unsere Kundinnen und Kunden, die Lernenden mit Smartphones Hightech-Dinge in der Hosentasche haben, in denen Dinge möglich sind, die vorher nicht denkbar gewesen wären. Und da ist ja noch lange nicht Schluss. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt und sehr neugierig, wo da die Reise weitergeht und wenn sie auch an vielen Stellen sehr technisch getrieben ist.
Also es gibt die Konzepte. Das kann man festhalten, aber wenn man jetzt mal auf viele Reaktionen, zum Beispiel auch von Dozierenden guckt oder sich auch mit Weiterbildungseinrichtungsmacherinnen und Machern, möchte ich es mal nennen, unterhält, dann kommen auch so Rückmeldungen. Ja, also manche Dozierende, die standen dem Ganzen ablehnend gegenüber oder fühlten sich überfordert, überrollt, überlastet, wollten das nicht. Mal ein bisschen provokativ, kommen diese Konzepte, wenn es die gibt, auch wirklich in der konkreten, in der realen Bildungspraxis an?
Bedingt. Also es wäre schön, wenn ich jetzt einfach uneingeschränkt Ja sagen könnte. Mhm. Ich stelle fest, dass bei uns an der Volkshochschule Rhein-Sieg es verhältnismäßig gut funktioniert, was daran liegt, dass wir von der ersten Sekunde an Fortbildungen für unsere Kursleiterinnen und Kursleiter angeboten haben. Mhm. Das heißt, wir haben sie tatsächlich mitgenommen in die Online-Welt und haben ihnen da in Seminaren, aber auch in kleinteiligen Lunchtime-Formaten sie immer wieder mitgenommen und neugierig gemacht auf das, was geht. Und da waren mir häufig die am liebsten, die am Anfang mit einer gesunden Skepsis da standen und so sinngemäß dachten, hey, dafür bin ich doch nicht an der Volkshochschule, um mich jetzt damit beschäftigen zu müssen. Mhm. Manche haben aber auch gesagt, ich will meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht verlieren. Wir hängen so aneinander. Ich kenne die mitunter auch schon ein paar Tage und so. Das kann auch jetzt nicht hier zerbrechen. Also versuche ich es mal. Und das hat so zum total richtig schönen Situation geführt. Ich erinnere mich an eine Kursleiterin, die, ich glaube, die hat sogar das Bügelbrett mit eingesetzt, um da so eine Art Mini-Sprach-Podcast für ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufzuzeichnen. Mhm. Eine Frau, die vorher gar nicht ahnte, wozu ihr Handy eigentlich in der Lage ist. Mhm. Und das war vielleicht technisch nicht bis zum letzten ausgereift, aber durch ihre herzliche, ansteckende Art und Weise ist es ihr gelungen, die Menschen online auch mitzunehmen. Mhm. Ich stelle auch fest, dass bei mir auch als VS-Leiter Anfragen von Dozentinnen und Dozenten eintreffen, weit über NRWs Grenzen hinweg, die auch erkannt haben, dieses Online-Ding ist nicht nur was auch funktioniert oder funktionieren kann, sondern das ist für mich auch ein Markt. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Dozent in Berlin, habe ein tolles Seminar, möglicherweise auch eins, was es nicht so wie andere wie Sand am Meer gibt, ja, dann kann ich das ja in der Bildungslandschaft anbieten, wo auch immer ich möchte. Mhm. Ich will aber nicht verhehlen, dass es auch Menschen gibt, die gesagt haben, ich probiere es mal aus, aber stell fest, das ist nicht das, was ich möchte. Mhm. Denn, und das ist, glaube ich, auch das Schöne und daran halten wir fest, dieses wirklich Zusammenlernen am gleichen Ort, das lässt sich durch alle Online-Formate nicht ersetzen. Ich bin übrigens selbst ein gutes Beispiel dafür. Ich bin ja hin und wieder selber Teilnehmer der eigenen Volkshochschule und bekam plötzlich Post und da war die Frage, ob ich an einem Kochkurs mir auch vorstellen könnte, online teilzunehmen. Ja? Und das sage ich jetzt ganz bewusst mal nicht als Volkshochschulleiter, sondern als möglicher Teilnehmer eines Angebotes, was uns sehr gereizt haben. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, oh nee, ich bin jetzt dienstlich so viel in irgendwelchen digitalen Austauschformaten. Ich hänge so viel vom Rechner. Ich möchte mich jetzt auch nicht damit beschäftigen, eine riesen Zutatenliste Tage vorher einzukaufen, um in der heimischen Küche synchron mit anderen irgendwas zu kochen. Und im schlimmsten Fall stören noch meine Kinder, die reinkommen, die mich da nicht in Ruhe lassen. Da möchte ich mir die Auszeit nehmen, um mit anderen zum gleichen Zeitpunkt in einer Lehrküche mit viel Spaß im besten Fall und neuen Erkenntnissen das gemeinsam anzugehen. Und das ist vielleicht ein prototypisches Beispiel auch über Vorlieben, die einzelne Menschen haben. Andere fanden das ganz prima. Und im besten Fall werden wir auch mit unseren Angeboten diverser und im Idealfall erreichen wir damit ein neues Klientel, neue Zielgruppen, die sich vielleicht für diese konventionellen Veranstaltungen so gar nicht interessiert hätten.
Ich würde jetzt gerne ganz am Schluss noch mal einmal den Blick ein bisschen weiten. Sie haben es ja vorhin schon erzählt, Sie kommen ja eigentlich aus dem Universitären, aus dem Hochschulbereich und Sie beschäftigen sich auch schon seit vielen Jahren eben mit digitalem Lehren und Lernen. Sie haben es angesprochen, damals hat man das noch E-Learning genannt. Diesen Begriff sieht man und hört man eigentlich mittlerweile immer seltener. Wenn Sie das jetzt so, was Sie kennen, was Sie viele Jahre gemacht haben, wenn Sie das so mit dem Weiterbildungsbereich vergleichen und auch dem, was Sie von der Arbeit in Ihrer VHS heute kennen, wenn Sie das vergleichen, gibt es da Unterschiede? Also es gibt ja oft das Vorurteil, also Volkshochschulen, allein der Name, das ist irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen, das hat sich auch irgendwann vielleicht erledigt.
Also vielleicht ganz kurz zum Thema Volkshochschule, da gab es gerade kurz vor Weihnachten einen ganz schönen Artikel in der Süddeutschen, in dem so sinngemäß festgehalten war, klingt so ein bisschen angestaubt, ist es vielleicht hier und da auch noch, aber wir genießen ein gutes Ansehen und irgendwie haben uns viele lieb und schätzen uns. Ich glaube, das ist auch spannend. Deswegen finde ich auch den Namen Volkshochschule irgendwie auch schon wieder ansprechend und cool und hat ja auch einen Anspruch. Ja, wir sind ja nicht die Einrichtungen, die jetzt vorhaben, nur ein bestimmtes Marktsegment für uns zu vereinnahmen. Und unser Ziel ist es ja nicht, wie ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen jetzt riesen Profite reinzufahren.
Das ist eine Marke
aber auch. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch eine Marke, die dafür steht, dass wir Bildung für alle im Anspruch haben. Und da, den Spruch erlauben Sie mir bitte. Wir müssen immer im Kopf haben, dass auch die öffentlichen Mittel, die für Weiterbildung verausgabt werden, im Vergleich zu dem, was im Hochschulbereich und auch in der im Schulbereich ausgegeben wird, ein minimalster Bruchteil ist. Ja. Aber zu der Frage, die Sie gestellt haben im Vergleich zu Universitäten oder auch Hochschulen, da ist natürlich ein Vergleich insofern etwas unfair, weil wir im Hochschulbereich häufig ja auch Lehrende haben, die hauptberuflich auch Lehre neben vielen Lehrbeauftragten abwickeln. und auch die technische Infrastruktur mitunter, das hängt natürlich auch sehr von der Hochschule ab, andere sind, als wir zur Volksschule, als Volksschule anbieten können. Mhm. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass wir über unseren Bundes- oder Landesverband gute Rahmenbedingungen haben, die wir auch aktiv als Volksschule mit nutzen können. Genannt sei da auch die VHS-Cloud. Also ich sehe tatsächlich noch ein Gap. Das, was ich aus dem Hochschulbereich mitunter auch heute noch mitbekomme, sind mitunter sehr aufwendige Szenarien, die dort durchgeführt werden. Natürlich auch mit Teilnehmenden, die manchmal im Rahmen ihres Studiums natürlich auch sich einer solchen Sache nicht entziehen können. Da müssen wir als Volkshochschule ja auf einer anderen Freiwilligkeit aufbauen. Ich finde aber, dass wir Volkshochschulen uns inzwischen auch nicht verstecken müssen. Denn das, was wir tun, auch im Bereich digitales Lehren und Lernen, ist sehr pragmatisch, ist sehr solide und vor allen Dingen sehr konsequent ausgerichtet auf die Bedürfnisse und natürlich auch die technischen Kompetenzen unserer Teilnehmenden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und werden das auch sicher bleiben. Da spreche ich jetzt insbesondere natürlich für die Volkshochschule Rhein-Sieg, aber bin da auch insgesamt optimistisch für die Weiterbildungslandschaft.
Holger Hansen, Leiter der Volkshochschule der VHS Rhein-Sieg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Herr Stein, ich danke Ihnen. War schön mit Ihnen.
Das war Folge 3 der dritten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. Mehr Infos zu der Veranstaltungsreihe finden Sie auch weiterhin im Netz unter supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Noch einmal supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Nach dieser dritten Staffel gibt es noch eine weitere, und zwar eine vierte. Sie finden auch die dann wieder genau da, wo Sie auch diese Folge gefunden haben. Unser Thema in der vierten Staffel ist dann Bildungsangebot und Nachfrage in Zeiten des digitalen Wandels. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.